Um das gleich vorweg zu sagen, mit dem heutigen Predigttext geht es um die Nachfolge Jesu oder genauer noch um die Frage, wie hältst du es eigentlich selber mit dem Reich Gottes? Wie wichtig ist das dir und wie intensiv setzt du dich für es ein? In der Regel ist es ja so, dass Jesus jemanden in die Nachfolge ruft. Also die Initiative zur Nachfolge geht von Jesus selbst aus. Und er sammelt zunächst einmal 12 Jünger. Und diese 12 sammelt er in Anlehnung an die 12 Stämme Israels, die mit ihren Familien das Volk Israel bildete. Also Jesus sammelt mit den 12 sozusagen symbolisch das Volk Israel, das bildet das ab. Und wenn Jesus jemanden in die Nachfolge ruft, also das muss man sich ja mal so vorstellen, die Leute sitzen bei ihrer Tätigkeit, ob das jetzt am Zoll ist oder ob das an den Netzen ist, als Fischer und arbeiten und dann kommt Jesus da vorbei und sagt dem Judas, dem Petrus, dem Matthäus, folge mir nach. Und dann stehen die auf und folgen ihm nach. Das ist ja, also das können wir uns ja gar nicht so richtig vorstellen, oder? Also wir können uns das, glaube ich, nur vorstellen, wenn wir gleichzeitig denken, dass die Autorität und die Ausstrahlung von Jesus so einzigartig ist, dass diese Menschen hören, was er sagt, und alle stehen und liegen lassen und ihm nachfolgen. Bisschen kennen wir das auch. Ich würde ja mal meinen, dass bei uns selber auch der Ruf Jesu so laut wurde und immer lauter wurde, bis wir dann nicht mehr dran vorbeihören konnten und uns ihn angeschlossen haben. Auch bei uns ist das ja so, Jesus hat uns gerufen und wir sind ihm gefolgt. Also Jesus beruft einen vom Zoll weg, einen von den Netzen weg. Das ist ein Petrus, das ist ein Judas. Der eine verleugnet ihn, der andere verrät ihn. Also die müssen jetzt nicht von zu Hause aus heilige Menschen gewesen sein, um ihm nachzufolgen. Aber sie werden durch seinen Ruf geheiligt, so ist es, glaube ich. Und es stimmt, Jesus beruft ausschließlich Männer. Bei den 12 jedenfalls. Und für katholische Verweigerer der Frauenordination ist es immer noch ein Argument, dass sie sagen, Jesus hat ja beim Abendmahl 12 Männer gesammelt und keine Frauen. Aber das Jesus sie in Anlehnung an die 12 Stämme Israels gesammelt hat, das unterschlagen sie dabei. Und dass Frauen es sind, die Auferstehungszeuginnen sind, die als Erste bei der Auferstehung dabei sind und die den Männern sagen, der Jesus ist auferstanden, also Verkündiger der Auferstehung sind, das wird dabei unterschlagen. Unterschlagen wird auch, dass Jesus nach den 12 sehr wohl Frauen berufen hat, Jüngerinnen, die ihm nachgefolgt sind, und das ist etwas Einzigartiges. Die Rabbinen zur Zeit Jesu, die haben Schüler. Da sagt also jemand, ich möchte gern dein Schüler sein, und dann kommt er in das Lehrhaus des Rabbis und lernt von dem, ein Schriftgelehrter zu werden, bis er selber ein Schriftgelehrter ist. In den griechischen und in den später römischen Philosophenschulen ist es genau das Gleiche. Da kommt ein Schüler hin, lehrt an dem Philosophen, weise zu werden, bis er selber sozusagen Weisheit besitzt. Aber Jesus beruft und Jesus wählt aus. Und dann sagt man, das ist der Unterschied. Aber wir hören heute von Zweien, bei denen die Initiative, Jesus nachzufolgen, von ihnen selber ausgegangen ist. Und wie Jesus darauf reagiert, also nicht gerade überschwänglich, kann man sagen. Ich lese das mal. Als sie auf ihrem Weg weiterzogen, also Jesus und seine Jünger und seine Schar, redete ein Mann Jesus an und sagte, ich will dir folgen, wohin auch immer du gehst. Da würde man ja sagen, dass Jesus sagt, Halleluja, folge mir nach. Aber Jesus sagt, die Füchse haben ihre Höhlen, die Vögel ihre Nester, der Menschensohn hat aber keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegt. Zu einem anderen sagte er, folge mir nach. Der erwiderte, lass mich zuerst hingehen und meinen Vater beerdigen. Und dann sagt Jesus etwas, was komplett unverständlich ist. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, Jesus, ich will dir nachfolgen, aber zuvor lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Dann eigentlich auch verständlich, oder? Und dann sagt Jesus, keiner, der die Hand an einen Pflug legt und zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Bon. Das sind erstmal ein paar Knaller. Warum wollen Menschen überhaupt Jesus nachfolgen? Was versprechen sie sich davon? Also, es könnte natürlich sein, dass ihnen ihr Alltag zu eintönig, zu langweilig geworden ist. Jeden Tag raus mit den Booten, Netze rausschmeißen, Fische reinholen, Fische ausnehmen, Fische auf den Markt verkaufen. Kann auch langweilig sein. Und sie könnten sich denken, das Leben mit diesem außergewöhnlichen Menschen, mit diesem Jesus, verspricht Abwechslung. Das könnte abenteuerlich wirken. Und keiner trifft wahrscheinlich so die Entscheidung aus dem hohlen Bauch heraus, Jesus nachzufolgen. Darum könnte es sein, dass sie sich sehr intensiv mit diesem Mann auseinandergesetzt haben und bemerkt haben, der ist schon irgendwie besonders. Der hat besondere Fähigkeiten. Der kommt auch bei einem Teil der Bevölkerung sehr gut an. Und es könnte sein, dass jemand dann denkt, dieser Jesus, der würde meinem Leben jetzt einen Push abgeben. Also wenn wir jetzt der Meinung wären, Jesus würde sich freuen über jeden, der sagt, ich folge dir nach, dann haben wir uns leider getäuscht. Jesus fragt, hast du eigentlich auch die Konsequenzen deiner Entscheidung wirklich gut bedacht? Denkst du dran, dass jede Handlung auch Folgen hat? Ruhm und Anerkennung kann ich dir nicht versprechen. Dafür aber eine Menge an schwierigen Situationen. Du wirst quasi heimatlos sein. Du wirst zu keiner weltlichen Gruppe mehr wirklich so dazugehören, wenn du mir nachfolgst. Du wirst in einer gewissen Weise Außenseiter werden. Der Moral der Welt geht es zuerst um mich. Es geht darum, dass Leistung zählt. Wer was leistet, der ist was. Kannst du was, dann bist du was. Die Moral des Reiches Gottes aber ist Barmherzigkeit, ist Nächstenliebe, ist menschliche Würde. Und das ist so verschieden, dass du dich entscheiden musst, auf welcher Seite du eigentlich stehen willst, auf der Seite der Welt oder auf der Seite des Reiches Gottes. Ich kann jedenfalls keine Nachfolger gebrauchen, die auf beiden Seiten hinken, die offiziell das Reich Gottes vertreten, aber insgeheim die Vorteile der Welt lieben. Ist das so? Dann bleib lieber zu Hause. Einen anderen beruft Jesus, und wenn er dich ruft, dann musst du deinen Schritt gehen. Dann musst du das gewohnte Leben hinter dir lassen und mit Jesus gehen. Aber dieser bittet Jesus jetzt darum, dass er ihm den ersten Schritt, also den Schritt des Gehorsams, erlässt, und er zuerst seinen verstorbenen Vater beerdigen kann. Eigentlich, muss man sagen, folgt er da einer Forderung des vierten Gebotes. Und andererseits ist es auch seine gesellschaftliche Pflicht als Sohn und menschlich sehr verständlich. Aber Jesus reagiert mit der harten Aussage, lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist ja in sich unmöglich. Oder habt ihr schon mal einen Toten mit der Schaufel gesehen? Das geht gar nicht. Aber die Beerdigung des eigenen Vaters zu organisieren und selbst dabei zu sein, ist Kindespflicht. Und wenn einer sich dieser Pflicht verweigert, dann folgt die Ächtung der Familie, der Nachbarn, eigentlich der übrigen Welt. Dafür gibt es kein Verständnis. Aber Jesus macht hier überaus deutlich, dass es aus seiner Sicht eine Sache gibt, die wichtiger ist als jede weltlich-menschliche Pflicht, und das ist das Reich Gottes. Einem Nachfolger Jesu, einer Nachfolgerin Jesu, hat nichts wichtiger zu sein als die Wirklichkeit des Reiches Gottes. Diesem Reich Gottes hat ein jeder Nachfolger und eine jede Nachfolgerin Jesu unbedingt zu sorgen. Sie haben dafür zu sorgen, dass dort, wo sie sind und wo sie leben, dieses Reich Gottes als Alternative zum Reich der Welt lebendig wird. Und diese Wirklichkeit des Reiches Gottes, die ist Jesus so wichtig, dass er jede weltlich-menschliche Pflicht hintanstehen muss. Und diese Dringlichkeit, das hat unser Mann den Jesusberuf nicht erkannt. Ein weiterer, der sich Jesus anschließen will, möchte sich zuerst von seiner Familie verabschieden. Auch das ist natürlich ein Wunsch, den wir gut nachvollziehen können. Aber auch hier reagiert Jesus abweisend. Wer die Hand an den Pflug legt und blickt zurück, der taugt nicht für das Reich Gottes. Wahrscheinlich ist unser Nachfolgekandidat noch nicht so hundertprozentig entschieden. Jedenfalls will er der Reaktion seiner Familie nachspüren. Wie findet ihr meinen Entschluss? Aber wir müssen, wenn wir von einer Sache überzeugt sind, schon selber zu unserer Entscheidung stehen, weil es unsere ureigenste Entscheidung ist. Wir müssen mit dem, was wir wollen und was wir uns entscheiden, vor unserem Gewissen bestehen können. Nicht die Eltern, nicht die Geschwister, nicht der Mann, die Frau, die Kinder, wir selbst. Und wer immerzu zurückblickt, der ist nicht voll bei der Sache, dessen Herz hinkt. Und Jesus kann nur Menschen gebrauchen, die voll bei der Sache sind und für das Reich Gottes brennen und arbeiten und nicht beständig in die Welt zurückschauen. Ach, ist das schön, ach, war das schön, das bietet mir die Welt. Wer zurückblickt, der erstarrt zur Salzsäule. Und mit der Zeit wären ihnen die Fleischtöpfe Ägyptens wichtiger als das Reich Gottes. Und der ist zur Arbeit im Reich Gottes nicht zu gebrauchen. Und genau darum reagiert Jesus auf diesen menschlich verständlichen Wunsch so abweisend. Ich bin ja schon recht lange so als Theologe unterwegs, aber es ist ein bisschen peinlich, aber ich habe mich jetzt das erste Mal gefragt, woher kommt eigentlich das Wort Jünger? Wisst ihr das? Wahrscheinlich nicht, ne? Man geht ja immer so selbstverständlich von aus, da steht Jünger, also sind es Jünger. Aber das kommt aus dem althochdeutschen Jungrio und heißt Apostel, Anhänger, Schüler. Und dieses Wort gibt es seit dem 9. Jahrhundert, vorher gab das überhaupt nicht. Und im Mittelhochdeutschen lautet das Wort Junger, Lehrling, Schüler, Novize. Aber ich habe nochmal im griechischen Text nachgeschaut, da steht nichts von Jünger, da steht Mathetai. Und Mathetai ist der Schüler, der von seinem Lehrer lernt. Und die Jünger Jesu, die Jüngerinnen Jesu lernen eben von ihm, wie existenziell für ihn das Reich Gottes ist. Dass er dafür arbeitet, dass er dafür redet, dass er dafür lebt und dass er dafür sogar stirbt. Jesus gibt sein Leben für die Wirklichkeit des Reiches Gottes. Und man könnte so, ich kann sogar sagen, mit dem Reich Gottes ist Gott selbst in unsere Wirklichkeit eingebrochen. Mit Jesus Leben meint also, mit ganzem Herzen für das Reich Gottes da zu sein und zu leben. Und so der Welt eine überzeugende Alternative zu ihrem Lebensstil bieten. Und wie es in der Welt aussieht, brauche ich euch nicht zu sagen, das sieht man jeden Tag. Amen.